Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff. Ein FFH Original Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente Original. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Wir senden heute die erste Folge des Kannibalen von Rothenburg. Wir haben auch einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi. Können Sie uns abonnieren? Sie können uns Fälle vorschlagen, über die Sie gerne mal Näheres wissen möchten. Mein Name ist Franziska Franz und mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Thema Kannibalismus fasziniert in der Literatur sicherlich doch genauso wie der Serientäter, wird sogar manchmal vermischt, aber was heißt eigentlich Kannibalismus? Was bedeutet das? Eigentlich ja nicht mehr, als dass die eigene Art sich selbst frisst oder beim Menschen dann aufisst. Also welche Menschen essen andere Menschen auf?
Ja. Und dazu sollte man auch sagen, dass natürlich über diesen Fall, über den wir heute sprechen, viele Dokumentationen gibt. Aber warum haben wir das aufgenommen? Weil du, Marcel, damals unmittelbar beteiligt warst am Tatort, oder?
Ein bisschen später war ich da eher dabei, aber da werde ich nächste Mal davon berichten. Und zu der Zeit war ich ja auch noch in einer anderen Funktion, wenn man so will. Also ich habe dann auch nicht bei der Obduktion mitgemacht, ne, sondern Aha. Ich hatte eher eine andere Funktion, aber da werde ich dann beim nächsten Mal drüber berichten.
Ganz genau, aber jedenfalls ist das ein Thema, das man so wahrscheinlich noch nicht gehört hat und das ist der Grund, weshalb wir diesen Fall eben auch aufgenommen haben. Armin M. wurde 1961 geboren und lebte in Rothenburg an der Fulda. Er wuchs bei seiner Mutter auf. Der Vater hat die kleine Familie sehr früh verlassen. Er war eher Einzelgänger, sehr zurückhaltend. Seine Mutter soll sehr dominant gewesen sein und ihn kontrolliert haben. Ich habe recherchiert, dass sie ihn sogar bei Klassenfahrten begleitet hat.
Wie begleitet? Also sie war dann die ganze Zeit dabei, oder?
Sie war dabei. Also sie wollte ihn da nicht alleine lassen.
Aber es gibt es ja, dass praktisch Eltern auch mit als Betreuer fahren auf Klassenfahrten, ne? Wenn es nicht genug Lehrer gibt, oder?
Das stimmt, aber so war das eben nicht.
So war das nicht.
Sie wollte einfach nur ihr Kind nicht alleine lassen.
Okay.
Also M lebte jedenfalls bis zu ihrem Tod mit ihr zusammen. Mhm. Die Gutachter haben später während des Prozesses von einer sehr prägenden Phase in seinem Leben gesprochen. Ja, M lebte auch.
Was heißt prägende Phase in seinem Leben? Also, ich meine, ist doch klar, dass wenn wie alt war er denn, als die Mutter gestorben ist?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Er war natürlich schon längst erwachsen und prägend insofern, als er ja offenbar von seiner Mutter dominiert wurde.
Okay.
Und dadurch wahrscheinlich nicht wirklich sein eigenes Leben leben konnte, denke ich. Er wirkte, so hat das Umfeld ihn beschrieben, sehr höflich, war eher ruhig. Er soll technisch sehr interessiert gewesen sein und es war dann klar, er habe schon als sehr junger Mensch Fantasien über Dominanz, Kontrolle und auch Kannibalismus entwickelt.
Also Dominanz, Kontrolle war das, was seine Mutter ausgeübt hat.
Und so ist es. Und deswegen auch dieses Prägende.
Okay.
Ja. 1990, als dann ja das Internet der Öffentlichkeit zugänglich war, ist M aktiv geworden. Er fand dort spezielle Chatrooms, in denen er dann seine Fantasien anonym äußern und ausleben konnte erstmal. Er suchte explizit Männer in Online-Foren, die bereit waren, sich töten zu lassen. Anfänglich nimmt ihn da aber niemand ernst. Allerdings wird dann 2001 meldet sich ein Mann mit Namen Bernd B. bei ihm. Er ist Ingenieur und lebt in Berlin. Besser gesagt, er war es. Ja, die beiden haben im Netz dann intensiven Kontakt gehabt und schrieben sich viele E-Mails und telefonierten auch häufig, um ihre Fantasien zu besprechen und auch den Tötungswunsch. Später heißt es nämlich, Bernd B. habe seiner Tötung ausdrücklich zugestimmt. Ja, und dann im März 2001 besucht Bernd B. Armin M. dann auch in Rothenburg. Und alles das, was da damals geschah, wurde dann später anhand von Videomaterial und auch Aussagen von Armin M. rekonstruiert. Die Männer sollen nämlich da viele Stunden zusammen gewesen sein. Armin M. hat ganz, ganz viele Videoaufnahmen gemacht in der Zeit, fast alles dokumentiert. Die beiden waren von der Vorstellung besessen, Bernd B. das Geschlechtsteil abzuschneiden, es zu braten und gemeinsam zu verspeisen. Und erst danach wollte oder sollte B. sterben. Ja, und es war dann so, B. wurde aufgrund der Schmerzen und des Blutverlustes natürlich immer, immer schwächer und dann hat Armin M. ihn getötet. Anfänglich ist diese Tat unentdeckt gewesen, aber 2002 hat er wieder im Internet Männer gesucht, die bereit waren, sich töten zu lassen. Und das fiel einem der Nutzer auf. Und dieser Nutzer hat dann die Polizei verständigt.
Ja, aber das ist ja eigentlich, sag mal, hört sich ja doch sehr, sehr unglaublich an, was du da so berichtest. Ich meine, ja, dass sich da Menschen treffen irgendwo in irgendwelchen Chatgruppen,
ja,
und die dann solche Fantasien austauschen, das ist ja das eine, aber die Vorstellung, dass das auch wirklich jemand macht. Das heißt, wieso kommt jetzt dieser 2002, dieser andere da drauf, dass das einen ernsten Hintergrund haben könnte?
Das war nur einfach wahrscheinlich aufgrund dieser allgemeinen Äußerung. Wie gesagt, anfänglich hat er das ja auch schon gemacht und da hat man ihm wohl nicht geglaubt. Und er hat das wohl vorher auch schon gesehen und jetzt ist er wieder aktiv geworden und daraufhin hat er sich eben gemeldet. Es war dann jedenfalls so, dass die Polizei dann seine ganzen Online-Aktivitäten überprüft hat und schließlich natürlich auch nach Rothenburg gefahren ist und das Haus durchsucht hat. Und da fanden sich dann natürlich Videobänder tatsächlich von der Tat, eben Computerdateien. Es gab Chatprotokolle und es gab menschliche Überreste und eingefrorene Körperteile in einer Kühltruhe. Ja, M. wurde daraufhin dann festgenommen und hat auch ein Geständnis abgelegt. Armin M. war nun gar nicht kamerascheu. Und deswegen gibt es auch ganz viele Dokus, in denen er selber detailliert über seine Tat spricht. Und man hat tatsächlich dabei den Eindruck, dass es ihm Freude bereitet hat, das alles nochmal auszuführen.
Aber ich meine, diese Videos, die er hergestellt hat, die waren dann ja wohl auch dafür, dass er sie sich nochmal
Genau,
anschaut, ja.
richtig.
Und wenn er da jetzt keine Freude dran gehabt hätte, hätte er das ja sicherlich auch nicht gemacht.
Das ist wohl richtig, aber andererseits ist er ja hier verurteilt und das ist natürlich eine andere Situation, denke ich, wenn du als Verurteilter über die Tat sprichst, denke ich stecke nicht drin, als wenn du ein freier Mensch bist und dir das alles vorstellst und dann ausführst, oder?
Gut, also ich würde so sagen, wenn du verurteilt bist, hast du ja nichts mehr zu verlieren. Ja,
Ja,
dann
das stimmt natürlich auch.
kannst du da entspannt drüber reden. Andernfalls würdest du dich ja belasten für das, was noch kommt. Also deswegen,
Ja.
ja, aber dass
Ja.
er es, wie gesagt, dass es ihm gefallen hat, glaube ich, da besteht ja kein Zweifel dran.
Ja, natürlich. Nein, ich rede einfach nur davon, dass er hat sehr viel gelächelt. Er war sehr, sehr entspannt dabei, als er das dann, wie gesagt, genauestens beschrieben hat. Zum Beispiel auch, dass er den Leichnam zerstückelt hat und portionsweise eingefroren und dann vorhatte, und das hat er ja auch zum Teil gemacht, die Teile eben nach und nach zu braten, kochen und eben zu verspeisen. Und er hat sogar davon gesprochen, wie Menschenfleisch schmeckt. Und
Gesprochen oder in den Chats dann?
nee, in der
Na, ach, in der
Dokumentation.
Dokumentation, okay.
Ja.
Ja, ich hänge immer noch gedanklich an diesen Chats. Es ist für mich immer noch schwer verständlich, warum dann da jemand zur Polizei geht, ne, 2002 und vorher nicht, was da irgendwie diesen möglicherweise authentischeren Eindruck abgegeben hat.
Naja, wer weiß, ob da dann doch was durchgesickert ist. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie die, da haben ja wahrscheinlich viele kommuniziert. Vielleicht hieß es ja auch komisch, der Armin, der war so aktiv, der ist auf einmal jetzt seit einem Jahr weg und jetzt fängt er wieder an. Ja.
Oder ja, oder so, stimmt.
Und ich denke, dass es irgendwie so aufgefallen ist, ja. Ja, jedenfalls wurde er 2004 zunächst wegen Totschlags verurteilt, da nämlich das Gericht anfänglich eben kein klassisches Mordmerkmal sah. Der Fall wird dann aber neu
Das war
verhandelt.
noch Landgericht Kassel, ne?
Das war Landgericht Kassel. Und der Fall wird dann aber 2006 neu verhandelt. Besser gesagt, es kommt 2006 zum Urteil und das führt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes.
Also vorher war noch der Bundesgerichtshof dran, ne? Oder,
Ja,
ne?
vorher
Es
war der
gab eine
Bundesgerichtshof dran, genau.
Revision gegen dieses Urteil aus Kassel und die Revision wird die Staatsanwaltschaft eingelegt haben, gehe ich
Ja.
mal von aus, ne? Weil die natürlich damit nicht glücklich war. Und dann wurde es zurückgewiesen, verwiesen an ein anderes Landgericht, an eine andere Kammer, aber außerhalb von Kassel. Das wurde nämlich dann in Frankfurt verhandelt, ne?
Die Tat wird dargelegt als Tötung zur sexuellen Befriedigung. Die Frage in der Öffentlichkeit besteht natürlich weiterhin, wie weit darf denn rechtlich gesehen die menschliche Zustimmung bei einer Tötung überhaupt sein? Das war ja die Frage. Ist es Mord oder es war ja in beiderseitigem
Ja,
Einvernehmen,
das
ne?
Thema Tötung auf Verlangen, ja.
Genau, ganz genau. Ja, und ich glaube, dass es bei dem Fall wirklich schwer ist, ein Verbrechen einzuordnen, das ja quasi jenseits aller gesellschaftlichen Vorstellungen liegt, ja. Und das macht diesen Fall so besonders.
Ja, also die beiden sind zusammengekommen praktisch mit der Vorstellung, dass der Armin M. Praktisch die größte Lust hatte, einen Menschen zu essen,
Ja.
und der andere Beteiligte die größte Lust darin sah, gegessen zu werden von einem anderen Menschen. Und eigentlich könnte man ja denken, da haben sich dann die Richtigen gefunden. Ja, beide können sich sozusagen ihren Wunsch erfüllen. Dummerweise ist das aber für einen der Beteiligten ein relativ schlechter Ausgang, ne, denn da resultiert.
Ja, das ist richtig. Und zumal auch da sehr von diesem Leid natürlich gesprochen wurde, von dieser Amputation, die natürlich dazu führte, dass dieser Mann extremst Schmerzen hatte. Ich glaube, er war auch immer wieder ohnmächtig und natürlich ist da auch die Frage, wie lange
hat er sich das so vorgestellt? Ne?
Genau.
Hört sich blöd an, aber
ganz genau ja, ist es
in seiner Fantasie, die
ja.
Befriedigung hat er sich vorgestellt, da eben solche Schmerzen zu haben.
Ja, und dann noch praktisch dieses gemeinsame Essen. Also es ging aber auch wohl, ich erinnere mich da an eine Aussage von M., der dann sagte, man hat ihn dann, indem man einen Menschen isst, auch immer bei sich oder in sich oder trägt ihn in sich.
Ja, aber das sind ja diese ganzen, ich meine, auch zu dem Kannibalismus ist ja eine Menge geschrieben worden. Ich erinnere mich dann auch an das Buch, das mein Kollege, der den Fall ja hauptsächlich bearbeitet hat, der Professor Manfred Risse, leider schon verstorben, dieses Buch, das der geschrieben hat, Abendmahl mit einem Mörder oder so ähnlich hieß das. Und da wird natürlich auf dieses Phänomen des Kannibalismus noch intensiver eingegangen. Und da werden natürlich auch solche Gedanken oder solche Theorien werden da auch vertieft. Ja, also für uns ja doch unvorstellbar eigentlich.
Ja, deswegen absolut.
Also absolut. Kommentar, was ist eigentlich Kannibalismus? Ja, und bei bestimmten Tierarten hat das sehr pragmatische Gründe, ja, bis hin, dass eben einfach kranke Tiere noch Proteine liefern für die anderen oder dass sich Spinnenweibchen sozusagen von ihren Nachkommen auffressen lassen, dass sie erstmal gute Nahrung bieten. Alles das sind ja kannibalistische Vorgehensweisen, die irgendwo evolutionär einen Grund haben, aber nichts irgendwie mit Ideologie zu tun haben. Oder diese Geschichten dann nach diesem Flugzeugabsturz, das ist ja auch so eine alte Sache, wo dann doch irgendwann, es war sehr kalt, die Verstorbenen dann gegessen wurden von den Überlebenden. Ja, das wären ja so ganz pragmatische Ansatzpunkte, wie Menschen zu einem Kannibalismus gedrängt werden.
Reiner Überlebenswille eben, ja.
Genau, aus reinem Überlebenswillen und dann natürlich auch in einigen Völkern doch wieder kultische Anteile, die eine Rolle spielen. Aber dieser Kannibalismus irgendwo verbunden mit einer sexuellen Komponente, mit einer Befriedigung oder der höchsten Idee der Befriedigung, das ist natürlich etwas, was doch sehr, sehr schwer vorstellbar ist.
Ja, wäre es auch interessant, wenn man mehr über die psychiatrischen Gutachten vielleicht hört.
Ja, gucken wir mal, wen wir noch bekommen für die weiteren Folgen. Genau.
Genau, und da geben wir uns ja immer größte Mühe und meistens haben wir ja auch Glück. Ja, insofern sind wir mit der ersten Folge am Ende angekommen und ja, freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Wenn du, lieber Marcel,
die Sicht der Rechtsmedizin oder sogar meine relativ persönliche Sicht auf den Fall, genau.
Genau, was ich natürlich ganz besonders finde, ganz klar. Alles Liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags, in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes. Bevor ihr jetzt auflegt, hier ein kleiner Podcast-Tipp für euch. Habt ihr auch immer das Problem, dass ihr in all den Millionen Podcasts in eurer App völlig überfordert seid, was ihr als nächstes hören wollt? Oder könnt ihr die Zeit, bis euer Lieblingspodcast wiederkommt, schlecht überbrücken? Kein Problem, dafür gibt's im Podcast-Sumpf. Jeden ersten Samstag im Monat machen Maddie Müller und Tina Bigger für euch 4 Podcast-Tipps klar. Das heißt, ihr könnt immer was hören. Mittlerweile gibt es über 250 Empfehlungen im Podcast-Sumpf. Also hört doch mal rein im Podcast-Sumpf, in eurer App, überall, wo es Podcasts gibt und unter www.impodcastsumpf.de. Also hört doch mal rein. Vielleicht ist ja auch euer neuer Lieblingspodcast dabei. Außer Spurenelemente natürlich.